ARD.
Ich saß im Auto auf dem Nachhauseweg, weil es ein Freitag war und wenig los war. Und ich dachte, die Gelegenheit nutze ich, fahre vorher nach Hause. Und habe dann auf dem Weg schon recht viel Sirenen gehört und habe neben mir ein Polizeiauto gesehen. Und habe gesehen, dass die erst das Blaulicht angemacht haben. Also ich habe ihre Gesichter gesehen und dann dachte ich schon, oh nee, das scheint nicht gut zu sein.
31. Mai 2024, ein Freitagnachmittag in Mannheim. Was als Anti-Islam-Kundgebung auf dem Marktplatz anfängt, endet mit einem toten Polizisten. Ein Mann greift mehrere Menschen mit einem Messer an. Auch den 29-jährigen Polizeibeamten Ruven Lauer. Er stirbt 2 Tage später an seinen Verletzungen. Für die Polizistinnen und Polizisten in Mannheim ist das schwer auszuhalten. Einer ihrer Kollegen wurde im Einsatz getötet. Wer kümmert sich um die, die helfen? Wer ist da, wenn Beamte bei der Polizei Selbsthilfe brauchen?
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt und in dieser Folge spreche ich mit Anna. Sie ist Polizeipsychologin am Polizeipräsidium Mannheim. Ihre Aufgabe, Polizistinnen und Polizisten zu betreuen, die belastende Einsätze hatten oder die andere Probleme haben. Und Anna erzählt uns auch, wie sie selbst damit umgeht. Der 31. Mai 2024. Anna ist eigentlich schon auf dem Feierabend-Nachhauseweg. Sie hört Sirenen und sieht ein Polizeiauto mit Blaulicht.
Dann war auch relativ schnell irgendwie ein Hubschrauber. Und dann dachte ich schon, oh, das sieht alles nicht so gut aus. Und in dem Moment habe ich dann einen Anruf bekommen. Bei uns wird dann eine EA-Betreuung, also Einsatzabschnitt Betreuung aufgerufen und hieß dann verletzter Kollege und mit meinen Anweisungen, wo ich dann hinfahren soll, ja.
Der Polizist Ruven Lauer ist 29 Jahre alt und von dem Angreifer mit dem Messer schwer verletzt worden. Menschen filmen diesen Polizeieinsatz und ein Video davon geht um die Welt. Von euch, die jetzt zuhören, werden es vermutlich auch sehr, sehr viele gesehen haben. Menschen in ganz Deutschland sind fassungslos und für Anna beginnt jetzt eine der härtesten Phasen ihrer Arbeit. Sie betreut Polizistinnen und Polizisten in schwierigen Situationen, auch direkt am Einsatzort und muss zu Ruvens Kollegen. Also zu Menschen, die zuschauen mussten und ansehen mussten, wie ein Kollege schwer verletzt wird. Kannst du erzählen, wie das da für dich weiterging?
Also in dem Fall hatte ich einen Einsatzauftrag, zu der unmittelbar betroffenen Einsatzgruppe zu fahren, also zu den unmittelbaren Kollegen von Ruven und habe die betreut. Und nach dem Betreuen, weil das, ne, das dauert einfach, das ist ja eine lange Zeit, die man da auch sitzt und die Angebote unterbreitet, ne, und einfach auch da ist, zum Gespräch da ist. Es wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch keiner, wie es weitergeht. Die Mitteilung, dass Ruven versterben wird, die kam ja dann auch erst später. Das heißt, wir haben relativ viel und lange zusammengesessen und nachdem dann, ich muss überlegen, es war einfach wahnsinnig viel. Ich glaube, nachdem die Einsatzgruppe dann vorbei war für mich, bin ich zu einer anderen Gruppe gerufen worden und ich glaube danach nochmal zu einer dritten Gruppe, weil das ja nicht nur alle, die im Einsatz selbst waren, dieses Angebot der Einsatznachsorge bekommen, sondern im Fall von Ruven das so war, dass auch nachfolgende Dienstgruppen, er im Vorfeld Teil davon war. Das heißt, auch sie haben einen Kollegen verloren und erfahren jetzt praktisch mit dem, ja, in den Dienst kommen, dass da ein Kollege schwer verletzt ist und versterben wird. Und dann haben wir uns eben im Nachgang auch noch um die gekümmert. Also es war lange Tage. Ich glaube, eine sehr lange Woche, bis dann alle, ja, Angebote bekommen haben.
Wie findest du unmittelbar, nachdem sowas passiert ist, da die angemessenen Worte?
Gar nicht. Und ich glaube, das ist das, was ich sage, dass ich dafür keine Worte habe. Dass es, also, ne, du merkst ja jetzt, ich habe ja auch jetzt noch keine angemessenen Worte. Es ist ein ganz fürchterlicher Verlust. Und es geht dann ein Stück weit darum, wer braucht was und wie kann man den Menschen die Unterstützung zukommen lassen, die sie brauchen. Und das ist dann wieder sehr individuell und da bin ich dann auch sehr dankbar, wenn dann eine Gruppe sagt, uns würde es gut tun, wenn wir einfach darüber sprechen können, oder eine Gruppe sagt, uns würde es gut tun, wenn wir aus dem Dienst rausgehen können, oder eine Gruppe sagt, wir möchten unbedingt weiterarbeiten, weil dann habe ja auch ich was zu tun, ne? Und wir wissen alle, wenn man was zu tun hat und handlungsfähig bleibt, tut das gut und hilft bei der Verarbeitung.
Worauf achtest du in solchen Momenten bei den Kollegen?
Also einmal möchte ich so ein Bewusstsein für die Normalität der Stresssymptome schaffen. Also das möchte nicht nur ich, sondern das möchten alle Psychologen, die mit Einsatzkräften arbeiten, ne, weil es ja völlig normal ist, dass das, was man erlebt hat, auf eine bestimmte Art verarbeiten muss. Der Körper möchte ja verarbeiten. Das heißt, wenn die Leute aufgeregt sind, ne, wenn sie zittern, wenn sie vielleicht schwitzen oder weinen, das sind alles total normale Reaktionen und es ist mir wichtig, das eben auch zu vermitteln, wie das Stärkebewusstsein von Beamten im Einsatz ist. Und ich achte so ein bisschen drauf, wem gelingt es vielleicht ein bisschen besser, seine Emotionen zu verarbeiten und wer ist vielleicht sehr, sehr in sich gekehrt, vielleicht wirkt ein bisschen abwesend. Ich glaube, da habe ich dann am meisten ein Auge drauf, ne? Aber wie gesagt, unsere Angebote sind freiwillig und wenn ich das alles gesagt habe und dann gehen und im Anschluss möchte jemand keine Unterstützung, dann habe ich das auch so hinzunehmen.
In Mannheim scheint das ganz gut zu funktionieren, die Arbeit für Polizistinnen und Polizisten in Krisensituationen. Ist das überall so? Wir haben bei Jochen Kopelke nachgefragt. Er ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.
Wir vertreten 212.000 Polizeibeschäftigte aus ganz Deutschland und ich bin selbst Polizist, bin eigentlich Polizeioberrat und Polizeiführer für besondere Lagen und habe im Thema Betreuung, Nachsorge immer eine besondere Rolle als Polizeiführer eingenommen.
Bei uns in der Gesellschaft in den letzten 20 Jahren, da hat sich ja viel getan. Ja, wir haben in weiten Teilen heute ein ganz anderes Gespür und auch so eine ganz andere Sensibilität für psychische Probleme und für Nachversorgung entwickelt. Parallel, sagt Jochen Kopelke, ist das auch in der Polizei passiert in den letzten 20 Jahren.
Wir unterscheiden ja die sogenannte Cop Culture. Man sagt Polizistinnen und Polizisten ja nach, Mensch, die harte, außen harte Schale, weicher Kern, die müssen das alles wegstecken. Das stimmt ja nicht mehr. Heutzutage sind Menschen, gerade junge Menschen, ganz anders im Themenfeld psychischer Erkrankung, aber auch psychischer Stärke unterwegs. Wir haben diese Leitfäden und Richtlinien, um Vorgesetzte zu zwingen, zu handeln und nicht darauf zu warten, dass jemand sich traut. Das ist der große Unterschied zu früher. Früher war das nicht standardisiert, nicht festgeschrieben, nicht mit Profis besetzt und im eigenen Laden organisiert, sondern man musste darauf hoffen, dass jemand für sich selbst erkennt, das war zu viel für mich, jetzt brauche ich Hilfe und dann weiß der Mensch nicht, an wen er sich wenden muss. Und um das andersrum zu machen, ist Zwang. Vorgesetzte müssen sich kümmern, müssen Angebote machen, sogar intern, extern und müssen auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen. Das hat sogar, wenn man das ganz deutlich sagen möchte, das hat auch ist eine Beamtenpflicht. Also die Pflicht von Polizeivollzugsbeamten, sich gesund zu halten, ist eine niedergeschriebene Beamtenpflicht. Und der Fürsorgeaspekt, der sich daraus für den Dienstherrn ergibt, ist daraus eben festgeschrieben. Und das bedeutet, man braucht heutzutage zwingend Psychologinnen und Psychologen in der Polizei und auch ein bestimmtes Angebot für das, was man im Alltag erlebt.
Dieser sehr interessante Punkt, finde ich, ist, dass sich da was im Denken geändert hat. Also nicht nur die Struktur, nicht nur das Regelwerk. So sollte es sein, wenn das passiert, dann das. Wenn jemand Tierhilfe braucht, dann jenes. Weil das, was wirklich Zeit braucht, bis sich da was ändert, ist ja dieses Denken.
Wir haben eine Polizeikultur, die davon geprägt ist, ehrlich und transparent über Erlebtes zu sprechen. Es ist also nicht verpönt, so wie das mal war, zu sagen, wenn es einem nahe geht, wenn man traurig ist, wenn man nicht dienstfähig ist, sondern es wird gewürdigt und es werden die richtigen Maßnahmen auferlegt. Das heißt, man hatte eigentlich das große Problem, eine Kultur des Vertrauens zu schaffen, eine Kultur des Sprechens und auch eine Kultur des Erkennens, wer ich bin und wie ich auf Stressoren, auf Ausnahmezustände, auf Schlimmstes, Traumatisierendes reagiere und wie die Hilfsangebote sind.
Also, wir kennen jetzt den Idealzustand, wie das laufen sollte. Nach einem Autounfall mit Toten, nach einer Katastrophe, diese Nachbehandlung in der Polizei. Menschenleben lassen sich nie gegeneinander aufrechnen, das wissen wir. Jeder Verlust steht für sich. Und trotzdem muss sich das bestimmt nochmal anders anfühlen, wenn einer aus der eigenen Dienstgruppe nicht mehr zur Arbeit kommt. So wie bei Rufen. Wir haben schon gehört, Polizeipsychologin Anna war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, als der Einsatz kam. Sie ist zurück in den Einsatz, hat sich tagelang um die Kollegen von Rufen gekümmert, ohne selbst zu wissen, was sage ich da jetzt eigentlich? Wie finde ich da die richtigen Worte? Sehr viel Anteilnahme und Mitgefühl gab es auch außerhalb der Polizei. Das war das Thema, über das Menschen in Baden-Württemberg am nächsten Tag gesprochen haben. Und auch in vielen anderen Teilen von Deutschland.
Also ich glaube, ein Beitrag dazu, im positiven und negativen Sinn, war dieses Video, das da super schnell um die ganze Welt ging. Das hat das ja sehr erlebbar gemacht, so wie das eben ist mit den sozialen Medien. Ich hatte ja selbst das Video schneller, als ich wusste, was genau passiert ist, hatte ich schon ein Video. Ich glaube sogar schon dreimal das gleiche Video von unterschiedlichen Stellen.
Selina Marie Petersen ist eine Kollegin von Anna aus dem Polizeipräsidium Mannheim. Sie kann sich noch gut an die Zeit nach der Ermordung von Ruven Lauer erinnern.
Also wir haben im Polizeipräsidium enormen Zuspruch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern, von Bürgerinnen und Bürgern, ganz gleich, ob die Polizei zugehörig waren oder eben nicht, Zuspruch erhalten in Form von Briefen, von E-Mails, von einfachen Blumen, die abgelegt wurden, Präsentübergaben, die ein Bild von Ruven Lauer gemalt haben. Also die Anteilnahme war enorm und das hat uns über einen ganz, ganz langen Zeitraum auch bewegt und begleitet. Das war nicht nur direkt nach der Tat, sondern eben auch noch Wochen später, wo eben die Bevölkerung ganz gleich, wer es war, gezeigt hat, dass sie in Gedanken bei uns sind.
Dieses Jahr jährt sich der Tod von Ruven zum zweiten Mal. Das sind 2 Jahre seit dem Schock, 2 Jahre seitdem dieses Video viral ging, 2 Jahre seitdem die Kollegen und die Eltern von dem Tod erfahren haben. Der Täter wurde mittlerweile rechtskräftig verurteilt. Das Oberlandesgericht in Stuttgart sagt, er ist Mörder und er bekommt dafür eine lebenslange Haftstrafe. Ein Urteil ist also da. Es ist auch schon einiges an Zeit seitdem vergangen. Auf der anderen Seite ist das trotzdem zu wenig, um so tiefe Wunden zu heilen, die bei manchen vielleicht nie geheilt werden.
Heute würde ich sagen, geht's den Gruppen gut. Der Verlust ist spürbar immer noch. Aber eine Einsatzfähigkeit muss auch einfach weiterhin vorhanden sein. Und ich glaube, dadurch, dass wir im Nachgang sehr breite individuelle Angebote gesteuert haben und allen möglich gemacht haben, was sie brauchen, ne, sei es den Dienstort zu wechseln, ne, wenn sie im Einsatzzug beispielsweise nicht mehr sein können, dass sie woanders hinkommen oder wenn sie eine Auszeit brauchen, sie diese Auszeit bekommen oder wenn sie arbeiten möchten, eben weiterarbeiten können, glaube ich, dass wir schon vielen ja unterstützend dabei geholfen haben, das Ganze zu verarbeiten.
Wir haben vorhin schon von Jochen Kopelke gehört, dieses zusammen in etwas hängen, dass das hilft. Dieser Gedanke, wir sind ein Team. Und so ist das auch hier.
Eine Dienstgruppe, die die gleichen Dinge erlebt, die die gleichen guten Seiten kennt, die gleichen schlechten Seiten kennt, ne? Die weiß, was ich durchmache. Und ich glaube, das ist einfach eine enorme Ressource, Menschen im Umfeld zu haben, die das wissen, ne? Die so wie jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen ist so eine winzige Bubble und da gibt's eigene Regeln, da gibt's eigene Strukturen. Da ist ja die Polizei keine Ausnahme, ne? Die hat eine eigene Unternehmenskultur, eigene Dinge, die sie durchmachen müssen, einen eigenen Schichtdienst, eine eigene Aufgabenvielfalt. Und das kann man häufig gar nicht nachvollziehen, wenn man da nicht Teil von ist. Natürlich weiß jeder, was Schichtdienst ist, aber in einem speziellen Schichtdienst zu arbeiten, zu spüren, was macht das zum Beispiel mit meinem Körper, das weiß man halt auch nur dann, wenn man es gemacht hat. Dann gibt es Feiertage, da müssen auch Polizisten auf die Straße gehen, ne? Es müssen auch Dienstkräfte jeglicher Organisationen auf die Straße. Wer arbeitet? Wer hat Familie? Wer hat schon die letzten Feiertage freigenommen? So, das sind so ganz banale Geschichten, aber man muss irgendwie einen Weg da finden. Und wenn man nicht in dieser Organisation ist, wenn man nicht mit diesen Regeln vertraut ist, dann glaube ich, ist das Verständnis zwangsläufig ein kleines bisschen weniger, auch wenn man es gerne versuchen möchte.
Anna betreut Polizistinnen und Polizisten nach belastenden Einsätzen. Und weil ja Privates und Dienstliches irgendwie auch nicht immer so genau getrennt werden kann, geht es bei ihr auch um die privaten Probleme, die Beamte so haben. Wir haben schon gehört, die Arbeit von Anna, die heißt, auch rauszufahren in Dienststellen zu Einsatzgruppen, da schnell nach einem Einsatz zu betreuen. Und vielleicht auch zu schauen, wer kommt hier besser mit den Emotionen zurecht, wer hat welche körperlichen Reaktionen. Und diese Angebote, die Anna da macht, die sind freiwillig. Die Polizistinnen und Polizisten müssen sie nicht annehmen. Nimm uns mal mit, so eine typische Woche, wahrscheinlich gibt es sie gar nicht bei dir, aber so eine typisch durchschnittliche Woche von Montag bis Freitag. Was sind da so die Dinge, die dir im Laufe der Woche begegnen?
Ja, so eine typische Woche sieht meistens aus, dass ich viele Einzelberatungen habe. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund unterschiedlichster Belange zu mir möchten und wir uns unterhalten. Das kann aber auch mal ein Teambuilding zwischendrin sein. Da können Präventionsveranstaltungen sein oder wir müssen ja auch innerhalb vom Polizeipräsidium unsere Sichtbarkeit ein Stück weit bewerben. Also wenn Neuankömmlinge zu uns stoßen, dass wir sagen, was wir machen, das oder ja, auch langweilige Sachen wie Statistiken, solche Dinge gehören dazu. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, besteht die normale, ereignislose Woche aus vielen Einzelberatungen.
Was sind das für Probleme, mit denen Beamte zu dir kommen?
Naja, was gerade eben belastend ist, ne? Junge Menschen haben häufiger Beziehungsprobleme, also auch private Themen finden ja Platz bei uns. Jüngere kommen dann vielleicht eher die ersten Beziehungsprobleme oder sich neu einfinden, Stress auf Dienstgruppen, solche Geschichten. Ältere Menschen haben dann andere Stressoren. Da sind es dann manchmal Einsätze, die schon ein bisschen länger zurückliegen. Ne? Wenn jemand sagt, muss da immer noch dran denken, was vor vielen Jahren passiert ist oder Pflege der Eltern wird irgendwann relevant. Zum Teil auch ja Gedanken darüber, ob man den Job weitermachen möchte. Ne? Auch die Fragen gibt's, die einen manchmal rumtreiben. Also alles, was so jeder andere außerhalb der Polizei im Grunde genommen auch in seinem Leben hat.
Weil es vielleicht nicht immer nur das Dienstliche ist, was mich da beschäftigt, sondern gerade diese beiden Seiten, die ja eigentlich irgendwo immer zusammenspielen.
Genau, also sagst du ja schon, ne? Es ist, wie kann man auf dem Dienst gute Arbeit leisten, wenn man privat irgendwie extrem gestresst ist? Das heißt, wenn privat alles drunter und drüber geht, dann wirkt sich das natürlich auf den Dienst aus und deswegen findet das bei uns dann auch einfach Gehör.
Eine Herausforderung oder ein Problem könnte man vielleicht auch sagen, was Polizeibeamte haben, die müssen manchmal Regeln, Gesetze durchsetzen, die sie vielleicht selbst gar nicht für richtig halten, also als Privatmensch. Und das ist auch was, worüber ihr dann redet.
Es gibt ja durchaus Dinge wie zum Beispiel einen Platzverweis. Ne? Das ist das Durchsetzen einer Diensthandlung. Es ist jetzt echt also relativ niederschwellig, aber mir fällt da jetzt ein, da sitzt ein Mensch ohne Obdach, ne, ein Mensch ohne fester Wohnsitz, das ist ja die Begrifflichkeit, die man nutzt. Der sitzt vielleicht in der Bahnhofsvorhalle, weil es draußen eiskalt ist. Dann ruft irgendein Betreiber an und sagt, ich möchte nicht, dass da jemand sitzt. Dann muss der kommen, also ne, kommt die Polizei und schickt dann die Leute raus. Und das ist schon schwierig zum Teil, wenn man menschlich anderer Meinung ist, als man vielleicht dienstlich ist. Jetzt gerade ja sehr relevant, Umgang mit Demonstranten. Ja, da gibt es einfach feste Regelungen. Die Polizei hat sich da zur Neutralität verpflichtet und dem Durchsetzen unserer demokratischen Meinung. Und dazu gehört manchmal eben auch, dass man Menschen in einer Demo begleiten muss, die man vielleicht ja, deren politischer Meinung man nicht ist, egal in welche Richtung.
Und das muss ja in dem Moment egal sein, weil als Polizeibeamter hat man ja jetzt die Aufgabe sicherzustellen, dass jeder sein Recht auf Demonstrationsfreiheit ausüben kann. Das heißt, da ist dieses, okay, ich muss das jetzt zur Seite schieben, mein privates Ich, und das ist jetzt hier gar nicht das Ding. Ich muss das ignorieren und trotzdem funktionieren. Also das ist genau dieses Spannungsfeld, von dem du sprichst.
Das ist das Spannungsfeld, aber ich glaube, der Stressor ist dann die Meinung von anderen, die man entgegenbekommt, ne? Dass man unterstellt bekommt, man wäre irgendwie der einen Seite zugeneigter als einer anderen Seite. Dabei ist man eben nun mal verpflichtet, allen Seiten zu helfen, ne?
Ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch wieder unterschiedlich, manche merken relativ schnell, dieses Problem, das ich habe, das kann ich jetzt irgendwie nicht alleine verarbeiten. Das reicht vielleicht auch nicht, wenn ich dann nur mit Kollegen drüber spreche. Bei anderen wiederum dauert es ein halbes Jahr oder sogar noch länger, bis die merken, oh warte mal, ich brauche ja Selbsthilfe. Wie geht das weiter, wenn jemand zu euch kommt und sagt, wir müssen mal reden?
Wenn diese Person das dann erkannt hat, also grundsätzlich gibt es von unserer Seite im Vorfeld schon viele Angebote, das heißt, wir werten aus, was für Einsätze stattgefunden haben und die Dinge, von denen wir davon ausgehen, die sind potenziell belastend, schreiben wir eine Standardmail und sagen, hey, wir haben gesehen, du hattest diesen Einsatz, wenn du dich melden möchtest, na, hier sind unsere Erreichbarkeiten. Dann haben wir auf unserer Intranet-Seite alle unsere Erreichbarkeiten, also nicht nur von mir, sondern von unserem gesamten Team. Und wenn sich dann jemand früher oder später entscheidet, zu uns zu kommen, machen wir in der Regel zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Termin aus. Die kommen zu uns, wir haben ein Beratungszimmer, kriegen Kaffee angeboten oder ein Wasser oder einen Tee. Und dann frage ich, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich unterstützen? Wieso bist du heute hier? Irgendeine Frage und dann fangen wir an zu reden. Ich habe keine zeitliche Begrenzung. Das heißt, wir haben ja in der Regel so 1,5 Stunden Zeit oder so lange dauert das in der Regel und wir sprechen dann und ich gucke, inwieweit kann ich unterstützen und auch das ist super individuell. Manchen reicht es, wenn sie sich ein paar Mal mit mir unterhalten, wenn ich den Eindruck habe, da ist vielleicht mehr dahinter, also das könnte zum Beispiel eine Depression sein, dann sage ich das und versuche, die nächsten Schritte mit einzuleiten oder unterstütze, zum Beispiel externe Therapeuten zu suchen oder dass das gesucht werden könnte. Und dann schauen wir.
Wie geht's dir denn mit diesen ganzen Lebensgeschichten, mit diesen Gefühlen? Was von dem bleibt bei dir hängen?
Ein Fall, der mich selbst gefordert hat, war ein Tötungsdelikt an 2 kleinen Kindern. Das war sehr wohnortnah. Das war sehr nah an mir selbst dran, weil die Kinder im gleichen Alter, 2 Jungs, da habe ich sehr bewusst oder sehr intensiv auch meine eigene Verarbeitung ankurbeln müssen. Das muss ich sonst nicht so intensiv machen.
Wie gehst du denn mit diesen Gesprächen im Nachhinein um? Also natürlich, du hast, ist ja klar, eine total professionelle Einstellung und eine Ansicht zu all dem. Aber das sind ja immer noch Menschen, die Probleme haben. Also die sprechen wollen über irgendwas oder auch sprechen müssen. Ich möchte jetzt das nicht verarbeiten nennen, aber wie gehst du quasi in der Nachbereitung mit so einem vielleicht manchmal auch sehr schweren Gespräch um? Also was sind das für Gedanken, die du hast?
Ja, ich würde schon das Wort verarbeiten benutzen. Das, was andere Menschen verarbeiten und mir erzählen, verarbeite ich in dem Sinne dann auch einfach. Also einfach nicht, aber ich habe mir das über viele Jahre antrainiert und das sind dann auch zum Gesprächsinhalte, die wir in Beratungen haben, wenn es um Einsätze geht beispielsweise, dass ich meine Einsätze, die ich dann mit Kolleginnen und Kollegen habe, auch hinter mir lasse, dass ich so ritualisiert, wenn ich dann aus dem Büro rausgehe, wenn ich dann in meinem Auto sitze, wenn ich dann super laut Musik höre, ich habe eine Fahrstrecke von ungefähr 20 bis 30 Minuten, wenn es gut läuft, da höre ich Musik, da höre ich dann manchmal auch einfach lauter Musik und auf dem Weg nach Hause lasse ich das so mit jedem Kilometer, den ich fahre, auch ganz bewusst bei der Arbeit dann. Ne? Das sind Dinge, die habe ich in der Arbeit erlebt und die bleiben auch dort und bislang ist es mir ganz gut gelungen.
Was ist das dann für Musik, die du da anhörst?
Ich bin sehr breit aufgestellt, mit allen möglichen Genres, je nach Stimmung. Also von Rock bis Klassik. Momentan höre ich wieder sehr gerne den Nussknacker.
Okay, das ist sehr anspruchsvoll. Ja. Finde ich gut.
Ja.
Ballett von Tschaikowski.
Aber auch Pop ganz gerne, überall, wo ich mitsinge. Ich kann überhaupt nicht singen, aber ich singe total gerne. Und das mache ich dann im Auto. Für mich ist es dann auch so wie eine Art das Rauslassen, ne, so wirklich rauslassen mit meiner Stimme. Und das sieht vermutlich für die nebenbei fahrenden Autofahrer sehr seltsam aus, aber ich finde es entlastend und das ist alles, was wichtig ist.
Jetzt zum Schluss. Wenn ich jetzt sage, Insta, TikTok, egal was ich aufmache, ich suche nach Psychologie-Tipps. Was sage ich, wenn es jemandem schlecht geht? Dann kommt da ganz viel, vor allem viel Schlimmes. Wir kennen auch alle diese floskelhaften Dinge wie, das wird schon wieder, wenn was ist, ruf mich an. Das schwirrt im Internet ganz, ganz, ganz viel rum. Ich sag mal, neutrale bis schwierige Tipps. Was ist denn vielleicht so eine Handregel, die du uns mitgeben kannst? Also das gilt jetzt dann vielleicht nicht nur für Polizeibeamte, die was Belastendes erlebt haben. Das gilt ja auch für die Leute im Rettungsdienst und für Menschen links und rechts von uns. Wenn ich dieses Gefühl habe, ich möchte jemandem, den ich kenne, Wertschätzung ausdrücken. Ich möchte zeigen, ich bin da, aber ich will dieser Person jetzt auch nicht irgendwie auf die Pelle rücken und sagen, wenn was ist, ruf mich an, weil dann hat der ja wieder diese Aufgabe, sich bei mir zu melden. Und ich will auch nicht sagen, ich komme nächsten Dienstag mal vorbei und dann reden wir, wenn die Person das vielleicht gar nicht möchte. Was ist vielleicht so eine Sache, die wir uns merken können, die wir mitnehmen können, die wir abspeichern können, die weder übergriffig ist noch unpassend?
Ich glaube, man kann viele richtige Dinge sagen. Ich würde vermeiden zu sagen, das wird schon wieder. Das ist so ein Klassiker und so schlimm ist es doch gar nicht. Guck doch mal, was du alles Tolles hier hast. Sondern ein Angebot machen und das recht offen halten. Ich sag gerne, wenn du mir sagst, wie ich dich unterstützen kann, bin ich gerne für dich da. Ich finde, das ist relativ neutral. Ist nicht übergriffig, ne? Also wie wenn ich jetzt sage, ich bin am Dienstag da und helfe dir dabei, sondern ja, ein offen gehaltenes Angebot und dann liegt es ja immer noch an der Person, ob sie das annehmen möchte oder nicht.
Anna ist Polizeipsychologin am Polizeipräsidium Mannheim. Sie kümmert sich um die, die helfen und Selbsthilfe brauchen. Nächstes Mal haben wir Uwe wieder im Studio, den kennen wir schon aus der Folge 3 als Phantombildzeichner. Und dann erzählt er uns von einem ganz anderen Einsatz, der ihn so gefordert hat, dass er sich irgendwann eingestehen musste, warte mal, dieses Mal brauche ich die Hilfe. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Das, was ich da gesehen habe, das kann ich nicht verarbeiten. Hier kommt noch ein schneller Podcast-Tipp, falls ihr das braucht und zum Beispiel gerade im Auto seid und nur noch wenig Podcast für ganz schön viel Strecke übrig habt. Vielleicht ist das hier was für euch, Verurteilt, der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Sie ist langjährige Gerichtsreporterin, er juristischer Laie und Basti stellt die Fragen, die uns vielleicht auch interessieren, zu Dingen, die in Gerichtssälen passieren. Verurteilt ist mittlerweile in der 12. Staffel und alle Episoden findet ihr in der ARD Audiothek. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript, Rieke Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Kuse und Marc Bürkle.